Deutschlandfunk. Essay und Diskurs. Mit Pascal Fischer am Mikrofon. Herzlich willkommen zum vierten Teil unserer Serie über die Literatur und das Wir. Wie wird Welt zu Text, fragen wir uns und blicken heute auf ein Segment des Literaturmarktes, an das die Gesellschaft hohe Anforderungen stellt. Die Kinder- und Jugendliteratur. Viel Streit hat es in der jüngsten Vergangenheit ja gegeben über politisch korrekte Benennungen von Minderheiten in Büchern wie Pippi Langstrumpf oder über Rassismus in Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer beispielsweise. Neuschreiben, aussortieren, verbieten, erklären, ignorieren, was ist der richtige Weg? Und was ist mit den vielen anderen Minderheiten in Kinderbüchern? Wie kommen Behinderung, queere Sexualität, psychische Krankheiten, diverse Familienkonstellationen und vieles mehr vor? Es scheint dann doch immer wieder ein schmaler Grat zwischen inklusiv und nur gut gemeint zu sein, wenn Minderheiten dann doch nur als fremde, andere oder komische Menschen vorkommen. Alles das möchte ich heute besprechen mit Sandra Niebuhr-Siebert. Sie ist Professorin für Sprachpädagogik und erzählende Künste an der FH Clara Hofbauer in Potsdam. Dort befasst sie sich unter anderem mit den Themen Lesesozialisation und Inklusion. Außerdem ist sie Referentin für die Stiftung Lesen und hat den Juryvorsitz beim Kimi-Siegel für Vielfalt in Kinder- und Jugendbüchern inne. Herzlich willkommen, Frau Niebuhr-Siebert.
Ja, herzlich willkommen.
Frau Niebuhr-Siebert, wenn die Gesellschaft angemessen vorkommen soll in Kinderbüchern, wenn sie also Kinderbücher in die Pflicht nehmen möchte, wie wirkungsmächtig ist denn überhaupt dieses Medium? Lassen Sie uns das mal klären, denn Kinder konsumieren ja heute vieles zwischen Internet, Fernsehen und dann auch Büchern.
Ja, also man kann schon sagen, dass im Alter zwischen 6 und 13, davor lesen ja vor allen Dingen die Eltern ihren Kindern vor, wöchentlich die Kinder durchaus, also die Hälfte der Kinder nimmt ein Buch in die Hand und liest. Nicht täglich, aber zumindest irgendwann mal in der Woche und etwa 20% lesen tatsächlich täglich. Von daher würde ich sagen, dass das Buch nach wie vor eine wesentliche Bedeutung hat in dieser Gesellschaft und vor allen Dingen ja auch eine wesentliche Bedeutung haben soll.
Müssen denn jetzt Kinderbücher jeden Konflikt ansprechen? Kann man nicht so etwas erstmal auch ausblenden und vielleicht der Kindheit noch einen gewissen Schonraum gönnen?
Was ich am Buch mag, ist, dass es per se ja eigentlich schon den Schonraum darstellt. Das ist nicht mein Leben. Das bedeutet, dass wir mit Büchern schauen können, was hat das Buch mit mir zu tun? Was ist Gesellschaft für mich? Wie stellt sie sich zu mir dar? Damit bietet mir das Buch eigentlich per se den Schonraum, Abstand von meinem eigenen Leben zu nehmen und gar nicht so sehr den Moment, dass ich erstmal hineingeworfen werde in die Probleme dieser Welt.
Mhm. Wo würden Sie denn jetzt erste Leitplanken skizzieren wollen oder können, wenn es darum geht, wie soll sich Gesellschaft in einem Kinderbuch widerspiegeln und wie viel Zeigefinger ist da angedacht und wie viel wirklicher Schonraum, wie viel einfache Spannung, einfache spannende Geschichte, die so ein Kind begeistern kann?
Ich denke, dass wir gar nicht umhin kommen, unsere Erfahrungen als AutorInnen irgendwie in die Bücher hineinzuschreiben. Manchmal ist es bewusst, dann ist es konstruiert, dann ist es wieder ganz unbewusst. Und das Spannende am Buch ist eigentlich, dass es ein Medium ist, was gesellschaftliche Verhältnisse einfriert. Das heißt, wir können aus heutiger Sicht auf Bücher schauen, die vor 50 Jahren geschrieben worden sind, und machen das ja durchaus gerne mit dem Zeigefinger und zeigen, oh mein Gott, wie haben wir damals Frauen gesehen? Wie waren die blinden Flecken einer postkolonialen Zeit? Ja, also wie sind Machtverhältnisse in die Bücher geschrieben, die uns zu dem Zeitpunkt nicht bewusst waren? Und das ist auch heute so. Ich denke, es ist spannend, in 50 Jahren zu gucken, was aus den Büchern, die wir heute für gesellschaftsfähig, politisch korrekt, wie auch immer bezeichnen, eigentlich geworden ist, weil wir andere Themen gesellschaftlich haben, weil wir sensibel geworden sind. Und meine These ist, dass wir gar nicht umhin kommen, gesellschaftliche Verhältnisse immer irgendwo reinzuschreiben. Die Frage ist, wer kommt gerade vor und wer kommt nicht vor in den Kinderbüchern? Und da sind Stimmen laut geworden, die deutlich zeigen, hey, ich möchte gerne als alleinerziehende Mutter auch ein Buch vorlesen können meinen Kindern und nicht in der Freizeit mit meinem Kind lediglich Mutter, Vater, Kind haben oder wie auch immer. Und da können wir sagen, dass wenn wir uns die Bücher anschauen, eben immer noch in der Tendenz mehr Bücher da sind, die bestimmte Rollen, die bestimmte Klischees einfach weitertragen.
Wir sind ja jetzt schon mitten in der Diskussion. Wenn ich nochmal einen Schritt zurückgehe, ich kenne viele Menschen, denen es zum Teil schon zu viel ist mit dieser Diskussion. Sind Kinderbücher einfach viel stärker dieser Indienstnahme durch die Gesellschaft ausgesetzt als zum Beispiel die normale oder Hochliteratur?
Kinderbücher waren schon immer ein Stück weit heimliche, also mindestens heimliche Erziehungshelfer. Wir haben schon immer versucht, Kinder über die Bücher zu Menschen werden zu lassen, die gesellschaftsfähig irgendwann sind. Das heißt, uns liegt in der Erziehung etwas daran, dass wir gute Menschen erziehen, Menschen, die diese Gesellschaft mittragen können. Und das zeigt sich in den Kinderbüchern auch ganz deutlich, dass wir ja Menschen wollen am Ende, die sich moralisch gut verhalten, die in diese Gesellschaft passen und ein Miteinander möglich machen. Von daher kann man sagen, ja.
Wie drängend ist denn so eine Frage? Also gibt es quasi eine sensible Phase, die ein Kind hat für das Lesen und für das Verstehen von Welt? Oder kann ein Kind ja Kinderbücher erstmal ein bisschen links liegen lassen und als Jugendlicher dann aufschließen?
Also was wir sagen können, ist, dass wir Kinder, wenn uns das Buch wichtig ist und wir Kinder zu Leserinnen machen wollen, dann kann man sagen, dass wir so ungefähr bis zum Alter von 14, 15 Zeit haben. Wenn die Kinder bis dahin kein Buch in die Hand genommen haben, sieht man korrelativ, dass danach die Kinder sich eher oder die jungen Erwachsenen und Erwachsenen sich eher als Nichtleser bezeichnen. Aber wir haben natürlich ganz spannende Biografien auch. Es gibt LeserInnen, die eher Sachbücher lesen, die eher Fakten aus den Texten herausholen. Und es gibt LeserInnen, die eher Romane lesen und die eben auch Welten erleben, die sie in ihrem Leben normalerweise nicht erleben. Also emotional auch getriggert werden durch die Bücher. Aber wie gesagt, wir haben bis 14 ungefähr Zeit. Und wenn wir die Kinder und Jugendlichen dann nicht erreicht haben, dann kann man die Tendenz aussprechen, dass sie eher zu Nichtlesern werden.
Okay, Lesen und Nichtlesen ist das eine, aber wie prägend ist so ein Kinderbuch oder ein Leseverhalten für die Weltbilder, die man dann in die Jugend oder auch ins Erwachsenenleben mitnimmt? Denn das ist ja immer diese Angst, die dahinter steht. Einmal Klischees in Kinderbüchern gelesen, danach quasi verloren für eine Weltsicht, die für Diversität steht.
Ich denke, damit überfrachten wir die Kraft des Buches per se, weil wir sind vielfältigen Aspekten ausgesetzt. Also der ganze Rezeptionsvorgang ist multifaktoriell. Also es ist ja das eine, dass ich lese, das andere ist, wie ich meine Welt wahrnehme. Und nur weil ich ein Kinderbuch gelesen habe, heißt das nicht, dass sich meine ganze Weltsicht verändert. Wir haben immer wieder auch natürlich Situationen, wo wir uns fragen, kann ich einen Klassiker so noch stehen lassen, auch wenn ich sehe, dass wir gesellschaftlich heute bestimmte Diskriminierungstendenzen in diesem Buch wiederfinden. Und ich denke, dass wenn wir an dieser Stelle sagen, wir müssen es sofort neu schreiben, also wirklich zensieren, werden wir der Fähigkeit des Menschen nicht gerecht, darüber auch nachzudenken, es neu zu reflektieren, neu in die jetzige Situation hineinzutragen.
Lassen Sie uns ein wenig nachdenken über spezielle Fälle, die bei dieser Diskussion um Diversität immer wieder auftauchen. Vielleicht ein Thema, das eines der ersten war, ist natürlich Feminismus, Jungen und Mädchen in Kinderbüchern. Da würde ich jetzt erstmal vermuten, da sind die Kinderbücher doch auf der Höhe der Zeit. Es gibt starke Mädchen in vielen Geschichten. Sehen Sie da noch Verbesserungsbedarf, wenn Sie da den Buchmarkt beobachten?
Das Spannende ist ja zunächst zu sagen, haben wir überhaupt nur zwei Geschlechter oder sind es viel, viel mehr? Und das bedeutet, wenn wir von Jungen und Mädchen sprechen, ist schon die Frage, was verbinden wir mit dem Sex, also mit dem Körper? Und können sehen, dass wir nach wie vor bestimmte Rollen favorisieren. Man sieht Kinder oder vor allen Dingen Mädchen dann sehr gern in Rollen, die buschikos sind, die eher wie Jungs sind, die was unternehmen, wo wir sagen könnten, das sind eigentlich eher männliche Attribute. Ja, im Grunde genommen können wir das auch neutralisieren und sagen, das sind menschliche Attribute und entweder ich bin unternehmungslustig oder ich bin nicht. Das heißt, schon in dem Moment, wo wir diese Dichotomie zwischen Mann und Frau oder Mädchen und Junge aufmachen, sind wir eigentlich schon mitten im Dilemma. Das heißt, eine Möglichkeit ist zu sagen, Literatur vermag hier mal zu sagen, wir gucken uns das mal an, wie sich das anfühlt, wenn wir dieses Geschlecht als so starke Kategorie mal rausnehmen. Das heißt, da könnte es eigentlich noch mehr Bücher geben, wo wir einfach mal den Menschen empowern als Menschen und weniger als Frau, als Mann oder als divers. Das andere ist wirklich sensibel, also gendersensibel auf die Rollen einzugehen, die wir den Kindern dann geben. Und da fällt mir halt auf, dass Mädchen gerne in diese empowernden, starken, neugierigen, buschikosen Rollen hineingeschrieben werden, während Jungs, die einen Rock tragen wollen oder ähnliches, dann problematisiert werden. Und bei Mädchen wird es eigentlich überhaupt nicht mehr problematisiert zu sagen, du darfst dich wie ein Junge verhalten. Also das haben wir überwunden. Überwunden haben wir nicht, dass Jungs sich auch wie Mädchen verhalten können. Da sieht man in der Literatur ziemlich deutlich, dass erstmal eine Problematisierung überwunden werden muss.
Sie haben das Thema Gender jetzt schon angesprochen. Wie breit sind denn die Bücher mittlerweile aufgestellt? Es gibt ja eine Fülle von sexuellen Orientierungen und Identitäten heutzutage.
Ja, da gehe ich mal mehr in den Jugendbereich. Also erstmal kann man sagen, dass wir eine größere Bandbreite tatsächlich an Büchern mittlerweile haben, die dieses Thema deutlich macht. Wir haben auch mehr Bücher, die nicht mehr ausschließlich Junge verliebt sich in Mädchen oder umgekehrt thematisieren, sondern wir haben hier gleichgeschlechtliche Liebe. Und man sieht ganz gut, was ist der Gesellschaft wichtig. Und was man sehr schön zeigen kann, ist das gleichgeschlechtliche männliche Liebe, also unter Jungen, Coming of Age für Jungs, relativ häufig veröffentlicht wurde die letzten Jahre. Was mir ein bisschen fehlt, ist die Liebe vom Mädchen zum Mädchen. Das kommt deutlich weniger vor. Und ich denke, wir sind auf einem Änderungsprozess. Es gibt wesentlich mehr. Wir haben im Bereich Intersexualität noch nicht so viele Bücher, ja, die wirklich zeigen, eher Aufklärungsbücher, die dann in der Tat ein bisschen langweilig sind, weil sie stark konstruiert sind. Es ist keine Geschichte. Es ist ein konstruierter Problemfall, der sozusagen erörtert, wie es sich anfühlt, intersexuell zu sein. Das heißt, hier eine Selbstverständlichkeit zu haben, hier vielleicht auch die Situation desjenigen einzunehmen, der die Perspektive des Unbeholfenen, also desjenigen, der sich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht hat, dass das kein Mädchen oder Junge sein könnte, sondern dass das gar nicht klar ist und dann sich auf die Suche macht, was ist das eigentlich und wie fühlt sich das an, zwischen den Toiletten zu stehen, sozusagen. Ja, das ist ausbaufähig.
Hätten Sie ein positives Beispiel?
Also ich habe ja verschiedene Aspekte angesprochen. Das eine ist Kiwi und der Monsterhund gefällt mir ganz gut, weil es mit einem geschlechtsneutralen Pronomen, nämlich Hen, arbeitet. Und als ich dieses Buch gelesen habe, ich immer danach gesucht habe, ja, was könnte es denn sein? Also ich habe an mir im Leseprozess gespürt, dass ich eigentlich nach Mädchen und Junge suche. Und dabei zu reflektieren und zu sagen, ja klar, wir sind in einer heteronormativen Gesellschaft und auch ich bin ein Teil davon, genau das mitzutragen. Ohne dass jetzt irgendwie ich das Gefühl habe, ich müsste mich sofort ändern oder es müsste jetzt anders sein oder ich bin nicht moralisiert worden durch dieses Buch, sondern ich bin eigentlich nur aufmerksam geworden auf etwas, was tatsächlich passiert. Und das macht mich neugierig. Daran sieht man ganz schön, dass Bücher tatsächlich Identifikationsfolien sind. Und je mehr Möglichkeiten ich habe oder auch vorgelebt bekomme, desto mehr kann ich für mich auch ausprobieren.
Ein anderer Bereich, den ich gerne ansprechen würde, ist der Umgang mit Behinderungen. Da würde ich erstmal vermuten, das sollte doch gar nicht so schwer zu vermitteln sein im Kinderbuch. Also kein Buch hänselt jetzt noch Menschen mit Behinderungen. Die sind in vielen Geschichten Teil der Gemeinschaft. Ist also alles gut?
Gut gefragt. Was mir auffällt gegenwärtig ist, dass Behinderung im Buch selbstverständlich vorkommt. Nicht in der Fülle, aber es kommt vor und deutlich wird, dass wir Behinderung ganz häufig an die Person anhaften. Das heißt, die Debatte geht eigentlich eher dahin zu sagen, Behinderung ist ein Merkmal der Gesellschaft, die behindert. Und das ist zum Beispiel etwas, was in Büchern kaum vorkommt. Also ich stelle mir tatsächlich vor, mal aus der Perspektive eines Menschen zu schreiben, der permanent an etwas scheitert und wir aber die Selbstverständlichkeit erstmal gar nicht überwinden, warum der jetzt permanent scheitern muss. Und das mal zu zeigen, wie Welt eigentlich behindert, das wäre für mich mal spannend, da mehr Bücher zu haben.
Es gibt ein Buch, über das gab es ein wenig Streit, und zwar das von Horst Klein und Monika Osberghaus, Alle behindert. Das geht ziemlich frech mit dem Thema um. Da ruft dann gleich ein Kind, ey, biste behindert, wir schon, ein anderes glotz nicht so, schau rein in dieses Buch. Wo kommt das her? Geht das wieder weg? Und Vorteile sind dann so Kategorien, unter denen Behinderungen besprochen werden. Das ist eine ziemlich unverblümte Annäherung. Ist das auch am Ende ja eine Verharmlosung? Da werden zum Teil Behinderte auch mit Tussis gleichgesetzt, um das irgendwie normal zu machen, aber vielleicht dann auch zu normal?
Also was ich an diesem Buch schätze, ist tatsächlich dieser Wunsch, der ja auch aus den Interviews mit Menschen mit Behinderung entstanden ist, zu sagen, eigentlich will ich ein normales Leben. Ich sitze im Rollstuhl, ich bin querschnittsgelähmt, aber eigentlich möchte ich Normalität und ich möchte auf keinen Fall permanent das Gefühl haben, irgendwas an mir sei unnormal oder nicht optimal. Und das Interessante ist ja hier auch, dass wir etwas ist optimal gleichsetzen mit etwas ist normal. Und natürlich auch die Tatsache, wenn etwas selten vorkommt, dann ist es auch nicht normal. Und an diesem Buch ist quasi interessant, dass man einmal sagen kann, ja, sie versuchen eine Normalität, eine Selbstverständlichkeit, eine Leichtigkeit in dieses Thema reinzubringen. Aber in der Tat ist die Gefahr dabei zu marginalisieren, weil es ist nicht vergleichbar, ob ich Tussi oder Macho bin, ja, und oder eben geistig behindert oder eine geistige Behinderung habe, im Rollstuhl sitze und so weiter. Also hier wirklich der einzelnen Krankheit gerecht zu werden, ohne jeden quasi gleich abzustempeln und zu sagen, wir sind alle behindert. Ja, das ist tatsächlich etwas, was ich dem Buch dann auf dieser Seite vorwerfe. Und was hier wirklich sehr deutlich wird, ist eben das, was ich gerade schon gesagt habe, dass die Behinderung an der Person haftet. Ja, wie im Steckbrief wird gesagt, das sind meine Behinderungen und das ist sozusagen das, was ich leisten kann. Und das finde ich schade.
Gibt es Beeinträchtigungen, die nicht so sehr angesprochen werden oder gar nicht?
Natürlich wird es die geben. Was ich noch interessant finde, ist, dass psychische Störungen auch mehr und mehr thematisiert werden und hier gerade auch das Thema Verharmlosung, also beispielsweise Alles Liebe, Holly Born oder sowas, zeigt recht schön, dass sowas wie Zwangsstörungen, sowas wie Depressionen mitten in der Gesellschaft angekommen sind, aber auch auf eine Weise, wo man sagen kann, sobald sich jemand zweimal die Hände wäscht, zu sagen, du bist ja ein Zwangi oder ne, du hast den Depri, ohne die Schwere, die diesen Alltag auch belasten kann, wirklich ernst zu nehmen. Das heißt, hier etwas entgegenzuwirken zu dieser tatsächlichen Marginalisierung dann von Krankheiten. Also sie sind im Buch angekommen, aber sie haben teilweise die Tendenz zu marginalisieren.
Ich würde gerne auch noch auf das Thema kommen, das ja eins der ganz großen ist, nämlich Rassismus. Darstellung schwarzer Menschen in Kinderbüchern. Damit könnten wir wahrscheinlich eine ganze Sendung füllen und auch wir beide sitzen hier als weiße Menschen. Das ist also mit Vorsicht zu genießen, wie wir mit unserer Perspektive darauf schauen. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich, was für Rollen schwarze Menschen, schwarze Kinder in solchen Büchern haben. Und da wäre dann auch meine Frage, haben wir auch da einen Nachholbedarf? Und wenn ja, wo und inwiefern genau? Ist da vielleicht etwas Ähnliches der Fall wie das, was Sie vorhin schon angesprochen haben? Am Ende sind das immer nur Opfer, die dargestellt werden, die selbst nicht aktiv werden, die selbst vielleicht auch nicht ganz normal in jeder Rolle, ob jetzt in der Heldenrolle oder in der Nebenrolle vorkommen.
Gerade bei diesem Thema habe ich über die Arbeit im Kimi-Siegel festgestellt, dass es wichtig ist, hier wirklich Betroffenen, also Menschen, die eine schwarze Hautfarbe haben, das Wort zu geben. Das ist mir wichtig, dass ich zu diesem Thema tatsächlich nur aus der Perspektive einer weißen Frau sprechen kann und sehen kann, ja, ich entdecke immer mehr Kinderbücher, also wo es gar nicht relevant ist, ob jemand eine schwarze oder weiße Hautfarbe hat, oder Bücher, die es auch thematisieren, die auch schwarze Heldinnen, also schwarze Prinzessinnen und so weiter zeigen und damit gut umgehen, aus meiner Perspektive. Was ich leisten kann, ist beispielsweise mit dem Kimi-Siegel, mit meiner Person ins Gespräch zu kommen und erstmal zu verstehen.
Aber wie sieht das denn ganz konkret aus? Es gab ab 2015 immer mehr eine wahre Flut von Kinderbüchern über Flucht und Vertreibung. Und da kommen dann Flüchtlingskinder vor. Mhm. Sind die am Ende dann doch nur als Opfer dargestellt aus der Perspektive einer Mehrheitsgesellschaft, die sie geradezu gnädig aufnimmt?
Der Punkt ist, wenn ich als Autorin oder als Autor anfange, über Flucht zu schreiben, dann kann ich scheitern, wenn ich die Perspektive nicht getroffen habe. Es wird also Menschen geben, die lesen das und fühlen sich in ihrer Perspektive auf das Fluchtthema bestätigt und erkennen das genauso, wie sie es auch selber erleben. Aber wir haben eben hier, denke ich, immer auch die Chance, Migrationsliteratur, also Menschen, die tatsächlich auch migriert sind und aus ihrer Perspektive nochmal schreiben, erzählen, nochmal zeigen können. Und auch hier können wir ja nur im Nachhinein gucken, was hat die Literatur eigentlich geleistet, die Kinderliteratur, Jugendliteratur, und können zeigen, dass wir Bücher durchaus in der Tendenz zum Teil haben von Menschen, die nicht migriert sind, die dann Deutschland als Oase darstellen, als endlich angekommen oder als starke Willkommenskultur, weil wir uns das, ne, in vieler Form auch wünschen. Oder diejenigen, die dann hierher migriert sind, stark oder klischeehaft als es sind die Bedürftigen zeigen. Und das wird natürlich der Weiten oder der Vielfalt von Fluchterfahrung und im Grunde genommen ja auch unserer eigenen Migrationsgeschichte in Deutschland ja gar nicht gerecht. Und das heißt auch hier wieder, möglichst viele Perspektiven in Bücher hineinzuschreiben, die dieser ganzen Situation gerecht werden.
Ich würde da jetzt gerne mal den Bogen schlagen zu den Themen, die wir ganz am Anfang hatten, gerade bei so etwas wie Gender, Rollen, Beeinträchtigungen, Behinderungen. Da spielt es oft eine Rolle, dass die Identifikationsfiguren lernen, sie sind okay, so wie sie sind. Sie werden vielleicht ein Stück die, die sie eigentlich schon sind. Das fördert natürlich das Selbstvertrauen. Nun gibt es auch Kulturen, und gerade wenn wir von Flucht reden, dann gibt es vielleicht Herkunftskulturen, die das vielleicht nicht ganz so individualistisch angehen, bei denen vielleicht Familien im Vordergrund stehen oder Gruppen. Wie geht man dann damit um? Pfropft man denen nicht so ein bisschen, ja, eine westliche, sehr egozentrische Perspektive auf mit diesem, wie soll ich es nennen, Selbstverwirklichungsdogma?
Na, es ist erstmal die Frage, ob wir das überhaupt können, jemandem was aufzufropfen. Was klar ist, dass Kinder, die in Familien aufwachsen, wo die Gemeinschaft, wo das sich selbst zurücknehmen im Vordergrund steht, in der Kita beispielsweise dann in ein Dilemma kommen, wenn sie lernen sollen, finde heraus, wer du bist und habe den Mut, danach zu leben. Und dass das etwas ist, was natürlich ganz viel Individualismus erfordert, viel, dass sich selbst stärken, Selbstwirksamkeit, Selbstwahrnehmung, Selbstbewusstsein sind so die Schlagworte, die wir in der Pädagogik auch haben. Und die Frage ist, was steht dem eigentlich gegenüber und wer hält diese vielen individualisierten Selbste eigentlich aus? Und da ist natürlich dann das Thema Toleranz, ja, Akzeptanz, eine ganz wichtige Form. Aber möglicherweise ist auch genau das, was Sie gesagt haben, nämlich, dass wir dann Kinder haben, die oder überhaupt ein Gegenentwurf, der sagt, sei selbstlos, sei selbstvergessen. Das sind ja auch Worte, die gar nicht mehr so häufig vorkommen, die ich auch als empowerndes Element in Büchern kaum finde, dass das etwas ist, was Gesellschaft zusammenhalten kann und was einen Gegenentwurf zu dem darstellt, was wir im Moment den Kindern auf den Weg bringen wollen. Und es ist ja auch die Frage, warum? Warum ist es uns so wichtig, zu empowern, selbstbewusste, selbstbestimmte, selbstwirksame Wesen zu haben? Und eins kann man sagen, dass wir festgestellt haben, wenn jemand selbstwirksam ist, selbstbewusst ist, dann leistet er viel. Und es passt natürlich wunderbar in eine Leistungsgesellschaft, genau das dann hervorzuheben. Auf der anderen Seite ist die Frage, wie lange können wir auf diese Weise noch gut zusammenleben? Und deshalb finde ich, ist so dieser Gegenentwurf einer, den wir zusammenbringen sollten mit dem, was wir als Individualisierung in der Gesellschaft wahrnehmen.
Ich frage mich bei allem, können eigentlich die Verlage als privatwirtschaftliche Unternehmen das alles leisten? Wenn man sich die Einreichungen anschaut beim Kimi-Siegel, dann fing das 2018 mit 60 Einreichungen an. Ich glaube, mittlerweile sind sie bei über 400. Mhm. Das ist ja erstmal ein schönes Zeichen. Wenn ich böse wäre, würde ich aber auch sagen, das ist eine schöne Marketing-Sache für einen Verlag. Das sagt aber noch gar nichts darüber aus, wie so etwas am Ende wirklich angenommen wird auf dem Markt und ob das sich für einen Verlag rechnet, im Grunde Bücher für Minderheiten oder für Menschen zu machen, die an diesen Themen interessiert sind.
Ich würde nicht sagen, dass wir hier mit diesen Büchern nur an Minderheiten rangehen, sondern dass wir Bücher entwickeln, uns weiterentwickeln gesellschaftlich und sagen, wir sind eine Gesellschaft der Vielfalt Und diese Vielfalt soll in Kinder- und Jugendbüchern sichtbar werden. Und das ist ja kein einfaches Unterfangen, weil jeder mit uns eben ja in einer bestimmten Weise auf die Welt sehen. Und diese Sichtweise, die wir auf Welt haben, ist eben stark unterschiedlich. Weshalb Verlage ja beispielsweise auch dann sogenanntes Sensitivity Reading, also wo wir Betroffene nochmal über Bücher gucken lassen, wo wir abgleichen müssen, ist das eigentlich Zensur oder ist das etwas, wo wir uns auf die Sichtweisen der anderen noch mehr einstellen können. Ich kann nur sagen, dass dieser Dialog von den Verlagen angenommen wird und ich kann ihnen auch nicht verübeln, dass sie letztlich marktwirtschaftliche Unternehmen sind, die am Ende selbstverständlich auf die Absatzzahlen gucken müssen. Gleichzeitig ist es immer die Frage, mit welchem Blick. Und was ich erlebe oder erleben darf, ist, dass Verlage offener und offener werden, sich diesem Weg auch zu stellen. Das Zweite, was Sie angesprochen haben, ist, kommt es denn an bei den Lesern? Und da gibt es ja immer so zwei Dinge. Das eine ist, ich lese, weil es mich entspannt. Das andere ist Literatur, die müssen wir auch als solche stark machen. Und das dritte ist, ich will was mit Literatur. Und dieses Ich will was mit Literatur passt natürlich sehr gut in das Pädagogische. Und ein Kimi-Siegel erhalten eigentlich die Bücher, die in irgendeiner Weise gesellschaftlich relevante Themen ansprechen. Auf der anderen Seite aber auch unterhalten und cool sind. Also deswegen lesen wir ja immer als Erwachsenenteam, als Kinder- und Jugendteam. Und hier sehe ich schon teilweise, dass wir auch Bücher haben, die wir erstmal auch vermitteln müssen, weil wir Pädagoginnen haben, die erstmal unsicher sind. Soll ich das jetzt wirklich einem Kind zeigen? Soll ich jetzt wirklich diesen Soziolekt mit den Kindern irgendwie zulassen? Oder müssen es unbedingt zwei Omas sein, die jetzt die Enkelin betreuen? Aber das ist eben genau das, was ja Gesellschaft ausmacht, nämlich, dass wir hier miteinander in den Dialog treten.
Sie sprechen die Erzieherinnen an. Das stellt ja auch ein bisschen die Frage nach den Orten, an denen diese Bücher überhaupt gelesen werden. Und da frage ich mich, erreichen diese Bücher eigentlich die, die sie erreichen sollen, in ausreichender Weise?
Erstmal wünsche ich jedem Buch, ja, dass es auf möglichst vielen Tischen landet. Nicht automatisch können wir sagen, dass ein Buch, welches eine marginalisierte Gruppe zeigt, dann ausgerechnet auch auf den Tischen dieser marginalisierten Gruppe landet. Gleichzeitig ist es aber so, dass ich schon denke, dass ein Buch nicht ausschließlich für irgendeine Gruppe geschrieben werden soll, sondern dass wir ja dieses Buch nutzen können, um eben die verschiedenen Formen oder die verschiedenen Menschen zusammenzubringen. Also ich habe keine Idee, ob jetzt das Kimi-Siegel dazu führt, dass die Bücher besser vermarktet werden. Klar ist, dass sie im Gespräch sind. Deutlich wird, dass wir immer wieder Menschen haben, die sehr dankbar sind für diese Bücher und dass auch Pädagoginnen und Bibliothekare, Buchhändlerinnen ja ein Stück weit dieses Siegel im Blick haben, um eben zu schauen, wie kann ich Bücher vertreiben, gestalten, vorlesen, die diese Gesellschaft in irgendeiner Form abbilden.
Wir haben über einiges gesprochen jetzt, was Diversität angeht. Wenn man bei Ihnen recherchiert auf der Internetseite, dann gibt es ja ganz vieles. Patchwork-Familien, Adoptivfamilien, Pflegekinder, Ein-Elternfamilien, das ist alles Thema. Aber auch Trauma, Krankheit, Tod, Armut, Bildungsferne, Dialekte, Mehrsprachigkeit, transkulturelle Lebenswelten. Ich habe nicht wenige Bekannte, die sich davon ein wenig überfordert fühlen. Muss jetzt sozusagen jeder Vater, jede Mutter sich alle diese Kategorien von Büchern reinziehen oder darf ich das auch mal ignorieren? Und was ist am Ende mit den Büchern, in denen eigentlich noch die Klischees von Vater, Mutter, Kind, Familien regieren? Soll ich die wegschmeißen, aussortieren oder einfach nur besser besprechen mit den Kindern?
Vielfalt bedeutet, dass alles zugelassen wird. Und natürlich können wir schmunzeln über den Vater, der keine Hühnersuppe kochen kann. Wir können aber auch sagen, kenne ich auch. Wir haben ja diese Diskussionen zu Hause genauso. Und letztlich ist es ja immer auch eine Frage, fühle ich mich in meinem Leben so wohl, wie es ist, oder möchte ich es gerne anders? Und wenn ich die Tür zumache und sage, ich möchte jetzt nicht hören, dass mir dein Leben gerade nicht gefällt oder dass dir dein Leben gerade nicht gefällt, dann schließe ich die Tür. Und wenn ich das Gefühl habe, ich möchte gerne wissen, wie du lebst, und wer du bist, dann öffne ich die Tür. Und genauso ist es mit Büchern. Nicht jedes Buch interessiert mich auch zu jeder Zeit. Ja, manchmal möchte ich ein Buch lesen, wo ich mich verlieben kann oder wo ich mich entspannen kann oder wo ich eine Abenteuerreise begehe, weil ich gerade nicht rauskomme. Und manchmal interessiert mich, wie ein Mensch, der auf der Straße lebt, ja, irgendwas erlebt. Und ganz oft ist es ja auch so, ich suche das Thema auch nicht danach aus. Ich möchte jetzt unbedingt was über Obdachlosigkeit oder Behinderung lesen, sondern ich fange an zu lesen und entweder zieht mich das Buch in seinen Bann, dann erfahre ich etwas über die Situation oder es tut es nicht. Und dadurch, dass wir so vielfältige Lebensformen in dieser Welt haben, habe ich doch immer die Chance zu sagen, ich lese weiter oder ich klappe wieder zu.
Sagt Sandra Niebuhr-Siebert, Professorin für Sprachpädagogik an der FH Clara Hoffbauer in Potsdam. Frau Niebuhr-Siebert, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Von gut gemeint bis inklusiv. Diversität in Kinder- und Jugendbüchern. Das war heute unser Thema in Essay und Diskurs im Deutschlandfunk. Das war die vierte und letzte Folge unserer Serie Die Literatur und das Wir. Wie wird Welt zu Text? Ich bedanke mich für Ihr Zuhören und wünsche noch einen schönen Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Pascal Fischer.